zumuten, zutrauen und Fehler erlauben, Vertrauen schenken, das Gefühl geben, du gehörst dazu. Du bist ein Teil des Ganzen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Social Economy, unseres Podcasts zu Sozialunternehmertum und Menschen, die Wirtschaft und Gemeinwohl gleichermaßen im Blick haben. Mein Name ist Vicky.
Und hier ist Walter. Unser Gast heute ist Murat Vural. Murat ist der Gründer und CEO der Chancenwerk e.V., einem Anbieter für faire Bildungschancen. Hi Murat, wir freuen uns, dass du bei uns bist.
Hallo Walter, hallo Vicky.
Ja, Murat, wir haben immer am Anfang unseres Podcasts drei Fragen, die wir stellen, um ins Thema reinzukommen, um in Chancenwerk reinzukommen diesmal. Und die drei Fragen sind: Was macht ihr, wie macht ihr es und wozu macht ihr es?
Ja, was machen wir? Wir helfen bildungsfernen Kindern in der Schule, wenn die Schule stattfindet, oder jetzt in der Corona-Pandemie zu Hause in ihren Fächern, damit die ihre Hausaufgaben erledigen können, damit sie auch Basiskompetenzen stärken können oder auch gegebenenfalls für Prüfungen sich vorbereiten können. Das ist das, was wir machen. Vielleicht ist es spannender, wie wir es machen. Wir machen das seit 17 Jahren im Chancenwerk. Wir unterstützen bundesweit in 37 Schulen um die 4000 Kinder und Jugendliche. Die sind so aus der Grundschule bis weiterführende Schulen, auch sogar Abiturklassen. Und in diesen 17 Jahren haben wir Methodiken entwickelt, die Sinn machen, effizient sind. Zum Beispiel eine davon ist die Lernkaskade. Das ist ein Lernförderkonzept vom Chancenwerk. Da geht es darum, dass man Eltern, Schülerinnen und Schüler zum Beispiel in einem Fach beibringt, etwas beibringt, aber als Gegenleistung von diesen Eltern, Schülerinnen und Schülern Unterstützung verlangt, um die Kinder, um die Kleinen sozusagen weiterzubringen. Diese Kaskadierung oder eine Bildungskette kann man da auch so beschreiben, führt dazu, dass die Unterstützung von Studierenden über die älteren Schüler bis zu jüngeren Schülern deutlich günstiger und skalierbarer wird. Das ist das, was wir vielleicht ein Teil der Wie-Frage. Ein anderer Teil der Wie-Frage ist, die Lernkaskade kann man als die Methodik bezeichnen, aber wir haben auch ein Produkt, das nennt sich zum Beispiel Cosinus-Programm. Und da geht es darum, dass man ein Online-System aufgesetzt hat, um die Individualförderung in der Nachhilfe, in Naturwissenschaften und Sprachen fördern kann bei den Kindern und Jugendlichen. Und dieses Kursungsprogramm ist so aufgesetzt, dass man durch Diagnose, zum Beispiel in Mathematik, rauskriegt, wo das Kind steht, unabhängig davon, also wir nennen das bindifferenziert, unabhängig davon, in welche Klasse, in welchem Bundesland, wie alt das Kind ist oder mit welchem Mathebuch das Kind gerade lernt. Wir gucken einfach, was das Kind nicht kann und kann, und entsprechend schaffen wir sozusagen Arbeitsmaterialien für das Kind. Letztes Jahr oder davor die Jahre in Printmedien, jetzt immer mehr digital. Und in der Zukunft, also wir sind gerade dabei, einen digitalen Lernplattform zu entwickeln, sehr technisch, also komplett eine Lernplattform, das nennt sich Chancencampus, komplett digital gerade, über Internet erreichbar, wo die Kinder und Jugendliche, unsere Kinder und Jugendliche, unsere Mitglieder, sich dort treffen werden. Wir haben angefangen mit der virtuellen Portierung, dass die Kinder sich jetzt diese Woche, nächste Woche das erste Mal auf diesem Campus sich treffen und von dort aus die ersten Unterstützung bekommen. Was wir zwischendurch schon gemacht haben die letzten Wochen, dass wir die Lernförderung digitalisiert haben, aber nicht in diesem Campus, sondern einen direkten mit Videoplattform. Und auf diesem Campus hat man dann die Möglichkeit, auch in der Zukunft, wenn die Schule wieder anfängt, wenn Präsenzunterricht wieder stattfindet, kann man hybride Lernkaskaden. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen können in der Schule zusammenarbeiten, gegebenenfalls mit Studierenden und mit digitalen Plattformen, die wir jetzt in der Zeit der Corona entwickelt haben, können wir zusätzliche, Unterstützung für die Kinder und Jugendlichen in der Zukunft nochmal anbieten oder besser anbieten. Das ist, womit wir uns sehr beschäftigen. Ja, wozu machen wir das? Das ist sehr, sehr einfach. Ich selbst bin in Deutschland geboren, bin 45 Jahre alt. Ich denke mal, einer der wichtigsten Gründe, warum und wozu vielleicht auch wir machen, ist aus der Betroffenheit. Ich selbst habe die Grundschule ohne Deutschkenntnisse in Deutschland absolviert. Ich hatte sehr viele Probleme. Ich war ein sehr zurückhaltendes Kind, konnte mich noch mit Mathematik irgendwie so durchboxen. Und das ist auch vielleicht der Grund, warum ich später Ingenieur geworden bin. Ich glaube, meine Schwester und ich hatten dann vor 17 Jahren die Idee, als sie mich angerufen hat und gesagt hat, Bruder, wir müssen was tun. Und damit meinte sie, wir müssen für die Kinder und Jugendlichen in Deutschland was tun. Und das haben wir getan. Und ich glaube, es gibt viele Kinder und Jugendliche, die ähnliche Biografien haben, unabhängig davon, welche Nationalität oder Religion oder was auch immer. Es ist ein gesellschaftliches Problem, kein Migrantenproblem. Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass viele, viele Kinder und Jugendliche ähnliche Probleme haben und bekommen, wenn sie nicht unterstützt werden. Wir hatten nur ein bisschen Glück gehabt vielleicht hatten unsere Eltern richtige Entscheidungen getroffen für uns, aber es gibt viele, die muss man begleiten und auch die Unterstützung leisten, weil ich glaube nicht, dass die Schule selbst das Problem lösen kann.
Wow, das war jetzt so viel an Antwort, dass ich 1000 Fragen habe. Ich starte mal mit einer, die ganz am Anfang schon gekommen ist. Erstmal vielen Dank fürs Erklären. Du sprachst von bildungsfernen Kindern und hast jetzt am Ende auch nochmal den Bogen geschlagen, dass eben viele Kinder das Problem haben in Deutschland. Wie genau definiert ihr das für euch? Was bedeutet das, ein bildungsfernes Kind zu sein? Gibt es da bestimmte Kriterien, nach denen ihr das definiert? Oder wie seid ihr auf den Begriff gekommen für euch?
Also die Begrifflichkeit ist immer eine Problematik in Deutschland. Das muss man ja eigentlich in Anführungsstrichen immer nennen und dann dabei die beiden Hände hochheben und die Finger bewegen wahrscheinlich. Wir definieren die Indikatoren nicht dafür. Das wollen wir auch nicht. Wir sind auch offen für alle Kinder und Jugendliche, die bei uns freiwillig teilnehmen, in der Schule, nach dem Unterricht dabei sind, komplett freiwillig. Aber wir haben Kinder und Jugendliche, und das wissen wir, dass aus schwierigen Familiensituationen oder Wohnvierteln oder was auch immer kommen, weil wir besonders bestimmte Schulen ansprechen oder die Schulen auf uns zukommen, wo vielleicht die sogenannten bildungsfernen, bildungsbenachteiligten, wo sozioökonomischer Status gering ist bei einigen Familien, also solche Zielgruppen. Und wir suchen nicht danach, wir scannen die nicht, sondern wir bieten niederschwellig und auch sehr kostengünstige Angebote an. Und dadurch, dass dann man uns kauft oder da mitmacht, sich anmeldet, gehen wir davon aus, die dann genau die es am notwendigsten haben, zu uns kommen. Natürlich gibt es auch, wir halten da keine Listen, natürlich gibt es auch da unter denen auch andere Kinder und Jugendliche, die können sich Nachhilfe, also kommerzielle Nachhilfe bezahlbare Nachhilfe nehmen, woanders die Kinder anmelden, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir in der Schule sind und deswegen auch für viele Eltern, dass das Kind in der Schule im Anschluss sofort Unterstützung bekommt, auch sehr lukrativ und attraktiv ist, unabhängig vom, ich sag mal, Portemonnaie.
Aber das ist schon mal, das nimmt meine nächste Frage auch vorweg, denn ich hatte mich gefragt, wie ihr zu den Schülerinnen und Schülern kommt oder andersrum. Und jetzt sagst du, das geht über die Schule. Ist dann da eine Person, die sich besonders engagiert oder wissen das die Schulen? Oder also wie erreicht ihr die Schulen überhaupt? Wo kommt der Impuls her?
Es gibt verschiedene Quellen, Impulsquellen, wenn ich das mal so nennen darf. Einmal gibt es Unterstützer, Geldgeber, Spender, Stiftungen, Unternehmen, die sagen, wir haben eine Situation in einem Wohnviertel, Stadt, Kommune, Bundesland, bundesweit, wie auch immer. Und wir würden gerne für ein gutes Projekt, was ja sich bewährt hat in den letzten 17 Jahren, das Geld investieren. Wir glauben an Chancenwerk und was können wir machen, wo können wir Unterstützung leisten von zweckungebunden bis in einer Stadt, in einer Schule, in einer Ecke oder auch ein Kioskbesitzer sagt, ich habe hier für zwei Kinder Geld. Könnt ihr zwei Kinder in diese Schule unterstützen? Also wir haben da verschiedene. Das sind sozusagen die Quellen einer Bewegung, einer Menschen, ich sag mal Gruppe, die sagen, wir haben ein Problem erkannt und wir wollen helfen. Auf der anderen Seite sind Betroffene. Das sind die Schulen selbst, die dann sagen, wir haben in der Schule ein paar Probleme und wie können wir die Probleme lösen oder wie können wir Unterstützung reinholen von außen? Das ist eine Frage, die sich viele Lehrer und Lehrer natürlich beschäftigen und beschäftigt. Und so kommen aus verschiedenen Schulen auch Lehrer und Lehrer auf uns zu. Also die Quellen, einmal die Stiftung, Unterstützer, die eine Situation erkennen und sagen, ich möchte Geld investieren und ein bewährtes Produkt, ein Projekt, eine Organisation wie Chancenwerk, die fast 17 Jahre auf die Beine gestellt hat. Auf der anderen Seite gibt es aber Impulse aus der Schule heraus, weil betroffene Lehrerinnen und Lehrer die Unterstützung von außen brauchen, weil wir dürfen die Schule nicht allein lassen und sagen, das ist ein Problem. Also Bildungssystem oder ein Bildungsproblem ist nicht ein Problem der Schule alleine. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist dein Problem, mein Problem, unser Problem, weil das sind die Kinder der Zukunft, unsere Zukunft. Und wir können dann ja einfach sagen, ja, warum schafft die Schule nicht oder warum schafft die Politik nicht oder was auch immer. Deswegen haben wir ja damals auch die Idee gehabt mit meiner Schwester, was wir bekommen haben, müssen wir weitergeben. Wir hatten Glück. Glück kann man auch weitergeben, Kompetenzen kann man weitergeben und wir sehen das als unsere Aufgabe aus dieser Gesellschaft individuell. Als Individuum können wir was machen. Und so gibt es auch Lehrerinnen und Lehrer, die wahrscheinlich manchmal nicht weiterkommen bei bestimmten Zielgruppen oder bestimmte Konstellationen in den Schulen und sich fragen, wie kann man von außen Unterstützung bekommen. Diesen Impuls haben wir auch. Wir haben ganz viele Schulen, die auf uns zukommen und fragen, welche Bedingungen muss man erfüllen, damit Chancenwerk dort die Kooperation mit denen zusammen sozusagen startet. Es muss ja in Hand alles geschehen. Es ist ja nicht so, wenn man im Internet sich bewegt und ein Produkt bestellt, dann ist man selber, der das Produkt haben möchte und auch selber, der das Produkt dann bezahlt. Das geht ja ruckzuck. Aber in einer Welt, wo das Kind das Produkt braucht, der Lehrer oder die Lehrerin das koordiniert, moderiert und ein Spender oder Spenderin das Geld gibt, ist es unglaublich schwierig, in dieser Konstellation zügig voranzukommen. Es ist nicht einfach auf Klick und dann hat man das, sondern man muss das Geld, den Geldgeber erstmal finden, der damit einverstanden ist, dann die Schule finden, die das akzeptiert und sogar mit dem Geldgeber einverstanden sind und so weiter und so fort. Und dieser Kombination, damit kämpfen wir natürlich. Es gibt zum Glück Modelle und das wäre zu, ich sag mal, eine Detailstufe zu viel gerade, aber es gibt so Finanzierungsmodelle, die wir entwickelt haben. Das nennen sich bei uns Chancenfonds. Mehr sage ich auch dazu erstmal vielleicht nicht. Da kann man mit verschiedenen Stiftungen, die klein sind, groß sind, für verschiedene Gebiete oder Anzahl Kinder, Schulen, Städte Unterstützung leisten, aber auch über verschiedene Zeiträume, die wir so entwickelt haben. Und diese Flexibilität und die Dimension und die mehrere Dimensionen, die uns die Möglichkeit gibt, halt da flexibel uns zu bewegen, hat dazu geführt, dass wir in den letzten 17 Jahren auch ganz viele, 3 Dutzend, 4 Dutzend Stiftungen gewonnen haben, Partner und Unternehmen, auch Persönlichkeiten.
Wenn wir jetzt, oder wenn ich jetzt sagen würde, für unsere Stadtteilschule würde ich gern was machen. Und ich habe vielleicht eine Spende oder ich habe vielleicht jemanden, der was spenden möchte. Und wir würden das gerne machen für diese Stadtteilschule. Ne? Dann würde ich auf euch zugehen und ihr würdet dann die ganze Koordination machen. Und ihr würdet dann euch darum kümmern, dass das Geld in die richtigen Kanäle kommt, die würde Kontakt mit der Schule aufnehmen und so weiter. Das wäre das Modell dann also,
wenn ich es richtig verstehe. Ja, genau. Also das war auch die Frage von Vicky, die ich jetzt irgendwie vergessen habe. Also es gibt Personen bei uns im Team, die genau für die Koordination, für Startkoordination oder Schulstarter auch heißen, die Aufgabe übernehmen. Das heißt, wenn eine Schule sich bei uns meldet, sagt, wir haben von euch gelesen, gehört oder Empfehlung, können wir mal miteinander sprechen. Dann schicken wir halt diese Person und geht in die Schule und erstmal gibt es total, ich sag mal, unverbindliche Kooperationsgespräche oder Beratungsgespräche. Ja. Man spricht einfach mit der Schule, wo brennt es, wo können wir helfen, was ist die Erwartungshaltung, was erwarten wir von der Schule, nicht zu unterschätzen. Es ist nicht so, dass jetzt Schule sich ein Chancenwerk sozusagen bestellt und danach wir die Probleme der Schule oder der Klasse oder der Kinder lösen, sondern es ist eine es ist immer mehr ein Kooperationsmodell geworden, das nennen wir so intern bei uns. Also wir treffen uns mit der Schule und gucken uns gemeinsam die Probleme an der Stelle und versuchen, gemeinsame Lösungen zu kreieren. Natürlich mit den Werkzeugkiste, die wir mitbringen, mit den Tools und Erfahrungen, die wir haben, Empfehlungen und. Aber jede Schule ist anders, genauso wie jedes Kind ist jede Schule anders, jede Klasse oder jede Lehrerin und Lehrer ist ticken anders. Und deswegen muss man genau gucken, gemeinsam, wohin die Reise geht. Und wenn man dann entschieden hat, wohin die Reise gehen kann, gegebenenfalls auch Geld suchen muss, dann sucht man auch Geld. Also es ist Fundraising ist unser Spezialgebiet. Wir fundraisen im Jahr um die 2 Millionen Euro. Und das müssen wir, davon lebt die Organisation. Wir haben 50 feste Mitarbeiter, über 500 Studierende, die aktiv sind. Kaum große öffentliche Mittel, bis auf das letzte, was wir im Dezember bekommen haben, jetzt von NRW Familienministerium für die Digitalisierung von Chancenwerk. Und da muss man einfach zusammenkommen, erst das Ziel setzen und dann gemeinsam nach Geldern suchen, nach Stiftungen oder was auch immer.
Ja, also das ist ganz spannend. Also erstmal, das ist schon beeindruckend. 50 feste Mitarbeiter, die müssen ja alle auch bezahlt werden und da braucht schon irgendwie irgendein Geldfluss, ne, der dann auch ständig da ist und 500 Freiwillige, das ist schon echt beeindruckend. Was mich interessiert ist jetzt, und da vielleicht so auch nochmal so einen betriebswirtschaftlichen Blick drauf zu werfen, dann würde das so irgendwie so Preis-Mengen-Modell heißen. Wenn ihr euch da einig seid mit der Schule, ihr habt das Ganze besprochen, so wie du es gerade beschrieben hast, und dann geht's an die Realisierung. Wie sieht das Preis-Mengen-Modell aus? Also Anzahl Schüler, Anzahl Unterstützungsleistung, wie auch immer. Also wie skaliert ihr das von den zu erbringenden Leistungen und den damit zusammenhängenden Kosten?
Also ich hatte vor über 10 Jahren, ich glaube 12 Jahren jetzt Unternehmensberater, die genau darauf gepeilt haben, gezielt haben und rauszukriegen, wie ich da dachte. Ich habe damals gesagt, so ist doch egal, ob in einer Gruppe 2 Kinder oder 20, wenn da 2 sind, dann muss ich doch helfen. Auch ist ja, die Zahl ist ja nicht so wichtig. Und ich habe gelernt, diese Zahl ist verdammt wichtig, die ideale durchschnittliche Größen, die man hat, die man dann sozusagen im Geschäftsmodell mitkalkulieren muss für die nächsten Monate oder Jahre, mitplanen muss. Und das haben wir dann gelernt und jetzt bin ich, also zum Glück bin ich nicht derjenige, der das machen muss. Wir haben in einem Team, vom Finanzteam, 4 Menschen, die sich damit von Buchhaltung, Personal, also Finanzen, Personal, Buchhaltung und Controlling, kaufmännische Leitung und so weiter sich beschäftigen. Wir haben durch die Erfahrung, die wir gesammelt haben, eins gelernt. Wir müssen also den Preis, also Pricing sehr klar rüberbringen, runterbrechen auf ein Kind. Und wir haben das kalkuliert und wir haben festgestellt, dass bei uns ein Kind 720 Euro pro Jahr kostet für Chancenwerk. Nur 720 Euro und 220 Euro davon übernehmen die Eltern. Mit einem Monatsbeitrag von 20 Euro grob und dann gibt es so Abzüge am Ende des Jahres, weil einige Eltern nicht zahlen können. Also so ungefähr, ich habe 240 zahlen Eltern 220 von diesen 720 Euro. Das ist, bleibt dann ungedeckter Bedarf, bleibt dann 500 Euro. Das heißt, wenn man 2 Kinder unterstützen möchte, braucht man 1000 Euro und dazu gibt es durch die Lernkaskade noch einen älteren Schüler, der Hilfe bekommt und Hilfe nimmt, noch dazu add-on. Das heißt, wir helfen 2 Kindern 2-mal in der Woche, jeweils 90 Minuten, plus den älteren Schüler 90 Minuten mit einem Studenten, plus dann bringen wir noch den älteren Schüler zu den Kindern 90 Minuten, wo er sozusagen sein Wissen übertragen kann. Und das ist auch hat auch einen sehr, sehr großen Lerneffekt.
Ja.
Ja. Durch die Präsentation behält das Kind oder der Jugendliche viel mehr. Das heißt, man hört, also mit 1000 Euro kann man schon 3 Personen gefühlt fast, also 3 Personen zweimal in der Woche 90 Minuten was anbieten. Und das ist die Stärke des Modells. Durch diese Kaskade ist es halt so günstig. Und wenn man einen diesen Preis hat pro Kind, 500 Euro oder 2 Kinder 1000, dann kommt noch ein Jugendlicher dazu, kann man hochrechnen. Man kann sagen, okay, die Bank um die Ecke will 2 Kinder, die Stiftung in einer Stadt möchte 100 Kinder, da kann man sehr schnell hochrechnen und auch identifizieren, wie viele Kinder wir erreichen können. Und wenn man in einer Schule ist mit, sagen wir mal so, 500 bis 1000 Kinder und Jugendliche, da haben wir so Begriffe wie Durchdringungsrate, nennen wir das intern, wie viele Kinder erreichen wir von dem, die wir angesprochen haben. Und das ist nicht viel, das liegt so bei 10 bis 15%. Also in einer Klasse sitzen 30 Kinder und wenn ich da hingehe oder Chancenwerk hingeht und dann erzählt, was wir machen oder mit den Lehrern und Lehrern spricht, dann erreichen wir vielleicht halt von den 30 5 Kinder. Aber wenn man ganze Jahrgänge das macht, dann kann es schon vorkommen, dass in einer Schule irgendeine Zahl zwischen 30 bis 70, 80 Kinder erreichbar sind. Das heißt, diese 30 bis 70 Kinder müssen dann finanziert werden. Aber hat man diese Zahl identifiziert oder grob abgeschätzt, kann man dann sofort zu Stiftungen gehen oder Banken oder Kiosk oder was auch immer und dann diesen Fonds, wo wir 70 oder 50 Kinder finanzieren müssen, definiert haben, füllen. Das heißt, ja, mein Ziel ist dann für diese Schule, diese 50 Kinder, nehme ich mal jetzt das, ein Beispielzahl, 50 Kinder suche ich dann Geldgeber, die dann 500 Euro für jedes Kind geben. Und wenn ein,
und da habt ihr auch keine, also da habt ihr keine Größenvorteile sozusagen. Also das erste Kind kostet am meisten und das, also das genau, degressiv, das letzte Kind kostet am wenigsten.
Ja, doch haben wir. Wir definieren ja einen Idealwert und also die Grundlage der Berechnung beruht auf einen Idealwert. Das ist bei einer Schule dieser Größenordnung 40 kleine Kinder. Das ist sozusagen unser Durchschnittswert. Wenn es jetzt 30 sind, dann ist es pro Kind natürlich teurer. Und wenn es mehr als 40 sind, günstiger. Aber diese kalkulieren wir auch zwischen den Schulen. Es gibt Schulen, die weniger als 40 haben und es gibt Schulen, die mehr als 40. Jetzt ist es sehr betriebswirtschaftlich geworden, aber die Frage war genau in die Richtung.
Also ich finde das aber wichtig zu wissen. Ich habe jetzt neulich wieder an eine Organisation gespendet, die einfach sehr konkret geschrieben hat, mit 50 Euro bewirken Sie das und das. Und dann weißt du, ja, okay. Genau. dann ist das, ich finde das auch gut, dass man dann direkt den Impact sehen kann. Und insofern, ja, ich habe mich jetzt gefragt, wenn ich ein Kind bin in einer dieser Schulklassen und die Schule, meine Schule geht auf Chancenwerk zu, wie läuft das ab für mich? Kommt jemand von euch, von der Organisation und stellt das Konzept vor? Und was, weil du gerade meintest auch, dass ihr nicht alle Kinder dann erreicht. Das scheint, also ja, das ist ja auf jeden Fall freiwillig und Wie läuft das ab für das Kind?
Also nehmen wir mal, wir müssen ja die Kinder unterteilen, also die Teilnehmer und Teilnehmer unterteilen zu Kind und Jugendliche. Also die Kinder bei uns sind so ab der 5. Klasse generell und die Jugendlichen, die mitmachen, ab der 9. Klasse. Bei der 9. und 10. Klasse oder etwas älter treffen so unsere Leute in der Schule auch die älteren Schüler, also diese Gruppe persönlich. In dem neuen Kooperationsmodell versuchen wir mit der Schule diese älteren Schülerinnen und Schüler zu identifizieren, die gerne helfen würden, könnten, aber auch Hilfe brauchen. Also nicht die Guten. Ja, nicht, das ist nicht das Gleiche wie Schüler-Helfen-Schüler-Projekt. Bei Schüler-Helfen-Schüler-Projekt sind die besten älteren Schüler helfen den jüngeren Kindern. Bei uns sind die älteren Jugendliche haben selber Probleme. Und aber trotzdem können die irgendwas, was die weitergeben können. Das ist, das muss man unterscheiden zwischen diesem Projekt, also Schüler helfen Schülerprojekte. Im Kooperationsmodell mit der Schule versuchen wir die Schule mit einzubeziehen bei der Auswahl dieser Jugendlichen. Aber auch bei der Auswahl der kleinen Kinder versuchen wir mehr von Lehrern und Lehrern Input zu bekommen. Ganz am Anfang oder vor ein paar Jahren haben wir auch sogar in der Schule Rundgänge gemacht für die kleinen Kinder. Werbung gemacht, wir haben Elternabende gemacht, die machen wir auch noch, wenn die Schule sagt, okay, super, hier haben wir 20 Kinder und die Eltern laden wir mal ein, dann können wir das Ganze mal vorstellen. Auch kein Problem. Also es bedarf vorher ein intensives Gespräch. Damit die Lehrerinnen und Lehrer aber einfacher entscheiden können, vielleicht aber auch eine Gesprächsgrundlage benötigen für die Eltern, weil es ist ja, man muss ja auf die Eltern zugehen und sagen, liebe Eltern, Ihr Kind hat ein Problem, wir haben es identifiziert jetzt, das wussten wir, aber jetzt haben wir ein Programm, sollten wir schicken, ist freiwillig. Um das, um die Gesprächsgrundlage dafür zu haben, haben wir eine Diagnostik entwickelt, wo wir die gesamte Klasse oder Jahrgang sogar teilweise diagnostizieren, mit einem Mathematikcheck zum Beispiel, und später für die Lehrerinnen und Lehrer eine Liste in die Hand geben, wo ganz genau drin steht, natürlich anonymisiert, ganz genau steht, welches Kind im guten oder im mittleren oder im schlechten Drittel steht. Und das ist eine Grundlage für die Eltern, für die Lehrerinnen und Lehrer, anhand dieser Kompetenzen, die da sind, zu entscheiden und auch die Eltern zu überzeugen. Das sind alles Schritte, um die Lehrer und Lehrer zu unterstützen, aber auch die Entscheidung über die Kinder zu treffen, aber auch vielleicht ein bisschen moderieren. Also wir machen es einfach für die Schule.
Ich habe mich jetzt gerade gefragt, also jeder, der mal Nachhilfeunterricht hatte, der weiß ja, dass 20 Euro im Monat gar nichts sind, ne, im Vergleich. Und gibt es trotzdem manchmal Fälle, an denen es daran scheitert? Oder wie ist grundsätzlich die Bereitschaft der Eltern?
Es ist so, wir versuchen, es wird nie vorkommen. Es ist nie vorgekommen, es wird auch nie vorkommen, wenn ein Kind das nicht zahlen kann, dass es irgendwie raus muss. Sowas gibt's nicht. Das werde ich nicht zulassen. Das heißt aber nicht, dass es jetzt auch Eltern, die nicht zahlen, die können weitermachen. Wir hängen da uns dran und wir telefonieren, wir haben Mahnverfahren und so weiter und so fort, aber am Ende finden wir immer eine Lösung. Ja. Es gibt sehr viele Härtefälle. Es gibt Eltern leider, und deswegen auch diese 240 Euro Korrektur auf 220, was sie selber zahlen. Also wir nehmen an, dass sie 20 Euro zahlen im Monat, aber nie 240 zahlen, sondern 20 Euro im Jahr weniger zahlen, in der Summe, im Durchschnitt, weil genau diese, ich sag mal, 10% Verluste gibt. Das heißt, es gibt Eltern, die können einfach das nicht zahlen. Obwohl wir aber vorher mit Bildungs- und Teilhabepaket versuchen, genau diese Eltern zu identifizieren, so dass die gar nichts zahlen müssten. Wir helfen denen, die Anträge zu füllen. Wir haben ganz viele Leute, die verwaltungstechnisch da sitzen und diese sehr komplizierten BUT-Anträge für diese Zielgruppe auszufüllen. Und obwohl wir das haben, erreichen wir manche Eltern trotzdem nicht und somit auch natürlich die Kinder nicht. Das ist aber, die kommen. Also es gibt Kinder, eine Gruppe von Kindern, die melden sich an und wir bekommen kein Geld sozusagen. Und damit müssen wir auch leben und das geben wir auch den Stiftungen auch und die haben auch Verständnis dafür sofort.
Ja.
Ich habe den Eindruck, Murat, dass das, was ihr tut, alles sehr gut durchdacht ist, alles sehr strukturiert ist und dass ihr da wirklich ein sehr, sehr rundes Konzept auch habt, ne, mit dem ihr arbeitet. Und gut, euch gibt's jetzt auch schon eine Zeit lang, aber das heißt ja auch, dass ihr damit erfolgreich sein müsst, sonst wird's euch auch nicht mehr geben. Und also mir kommt das alles sehr, sehr gut durchdacht vor, was ihr da macht. Und ich habe mich gefragt, wie kommst du überhaupt dahin? Und als wir vorhin im Vorgespräch kurz darüber gesprochen haben und ich auch dein Profil gesehen habe, ich gesehen, du hast Elektrotechnik studiert, was ich auch gemacht habe übrigens. Ich habe großen Respekt, weil du hast dich dann in theoretischer Elektrotechnik vertieft. Das ist sozusagen das High-End-Spektrum, ja, eines jeden Elektroingenieurs, theoretische Elektrotechnik. Das ist wirklich der Knaller. Da musst du die Maxwell'schen Gleichungen rauf und runter auswendig können. Und, und
Elektrotechnikerwitz, ne?
Genau, der Elektrotechnikerwitz. Und auch ich bin, genau wie du, wie ich von dir gelesen habe, sozusagen von der Hauptschule erst aufs Gymnasium gegangen. Also ich kenne so ein Stück weit diesen Weg auch. Ich war auch ein relativ schlechter Schüler und mir hat damals sehr geholfen, dass ich Freunde gewonnen habe, die vom Gymnasium kamen, die dann für mich so eine Vorbildfunktion hatten und die dann diese Schwelle für mich herabgesetzt haben, überhaupt auf so eine Idee zu kommen, noch aufs Gymnasium zu gehen nach der 9. oder 10. Klasse. So, und du hast das auch erlebt und du hättest natürlich als theoretischer Elektrotechniker noch viel andere Sachen machen können. Du hast dich aber diesem Chancenwerk gewidmet. Erzähl doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was dich dazu gebracht hat, diesen Weg einzuschlagen, vom Elektroingenieur mit ja, tollen Chancen in Wirtschaft und Forschung zum Chancenwerk?
Also ich habe sehr gerne als Ingenieur gearbeitet. Also ich war leidenschaftlich Ingenieur. Ich habe, glaube ich, meine Diplomarbeit, da ging es um rauscharme Verstärker für Handys. Und da habe ich 14 volle Ordner Simulationen gemacht in 6 Monaten. Ich habe das sogar verlängert um 2 Monate. Also wahnsinnig gern. Und dann sofort wollte ich Doktorarbeit schreiben, habe angefangen zu promovieren. Da war noch Chancenwerk nicht in meinem Leben. Das war so 2002, wo ich angefangen habe, bis halt das von mir gerade erwähnte erwähntes Gespräch stattgefunden hat mit meiner Schwester, wo sie dann gesagt hat, Bruder, wir müssen was tun. Es gibt so viele Menschen in Deutschland, die Hilfe brauchen, die Unterstützung brauchen.
Und du hörst sehr gerne auf deine Schwester offensichtlich.
Ja, sie ist in meiner Geschäftsleitung, einer von 6 Personen in der Geschäftsleitung. Ich höre sehr, sehr gerne auf sie. Ich höre auch auf meine Frau, sie ist auch in der Geschäftsleitung. Also viele haben eine Frau im Leben, aber ich habe 2 wunderbare Frauen, die auf mich aufpassen und mich ergänzen. Schön. Und auch korrektiv sind. Ja, also meine Schwester, typisch meine Schwester sagt immer, Bruder, komm mal runter, ja, also du hebst jetzt wieder ab, also wer soll das machen, so ungefähr. Also das ist die Seite, sie ist Sozialpädagogin übrigens, ja, meine Frau ist Krankenschwester. Durch diesen Anruf dachte ich, ich kann was tun, ich mache einfach in Mathematik. Aber ich glaube, die Gründe, warum wir das, meine Schwester und ich das sehr oft, oder warum wir damit gestartet haben, liegt in der Kindheit. Sogar im Jung, als wir gemeinsam, also meine Eltern haben sich entschieden, 1987, da waren wir so, ich war so 11 Jahre alt, meine Schwester anderthalb oder 14 Monate jünger, wir haben in die Türkei zurückzukehren aus Deutschland. Also ich hatte Grundschule hinter mir in Deutschland, aber dann mussten wir direkt nach Ankara aus einem Zechenwohnviertel, Herne, im Ruhrpott, haben wir uns sozusagen bewegt nach Ankara, 4 Millionen Metropole damals, auch Kulturschock, Integrationsprobleme, Sprachprobleme mit der türkischen Sprache, ist mir klar geworden dort. Und plötzlich aber hat Folgendes angefangen. Dort hat man an uns geglaubt. Also ich habe das gespürt und ich habe nach 3 Jahren habe ich eine Naturwissenschaftsschule besuchen dürfen. Da waren dann irgendwie 100.000 Kinder und man musste Top 300 sein, damit man da reinkommt. Ich war sehr fleißig, habe gelernt und wie gesagt, ich hatte Talent für Mathematik und kam wirklich in diese Schule rein. Und in der Schule ist es selbstverständlich, da sind echt nur Psychos und Freaks, die nur lernen und irgendwie schon Pläne haben, in den USA zu studieren. Und ich wusste schon mit 14, dass ich Elektroingenieur werde. Das ist das Interessante an der ganzen Geschichte. Wäre ich da geblieben, hätte ich gar nicht gemerkt, diesen Unterschied. Ich wäre irgendwas, was auch immer. Aber mit 16 musste ich nach Deutschland zurückkehren, weil meine Eltern auch sich entschieden haben, zurückzukehren. Ich war zwar Internat 2 Jahre dort, aber mit 16 habe ich dann beschlossen, zurückzukehren. Und jetzt fing dann der spannende Teil der Geschichte oder meiner Lebensbiografie. Als ich hierher kam, hat man mir gesagt, ich kann kein Deutsch, konnte ich nie. Ich wäre nicht in der Lage zu studieren, dass ich sollte vergessen mit Elektroingenieur sein und so ein Zeug. Ich muss direkt auf die Hauptschule. Und ich kam aber aus einem Internat, wo wir mit 14-jährigen bilderlose 500 Seiten Uni Mathematikbücher gelesen haben. Also das war wirklich so. Von Universitäten, Hochschulen hatten wir die Mathe, also unser Mathe Curriculum war so aufgebaut an dieser wirklich sehr abgehobene Schule. Und hier erzählt man mir in der Hauptschule, ich kriege das nicht hin. Ich dachte so, okay, fange ich mal an und zeig mal den. Und nach 18 Monaten hatte ich den besten Abschluss auf der Hauptschule. Gut, es ist keine große Herausforderung, dort einen besten Abschluss zu haben, aber vielleicht doch, weil ich kein Deutsch konnte. Also ich konnte immer noch kein Deutsch. Ja, und ich hatte auch Deutsch eine gute Note ohne Deutschkenntnisse, weil ich Diktat irgendwie logisch, irgendwie hingekriegt habe oder vielleicht auch irgendwie durch Netzwerk in der Schule vielleicht auch mit meinen Talenten hinbekommen habe. Kommunikationstalenten damals dann irgendwie oder so, weiß ich nicht. Dann kam ich aufs Abitur, aufs Gymnasium, habe Abitur angefangen. Dort hieß es auch, ich werde es eh nicht schaffen. Ich will jetzt die detaillierte Anekdoten nicht erzählen. Das sind wirklich zahlreiche Dutzende, wo man gesagt hat, du kriegst das nicht hin. Es gab aber auch Lehrerinnen und Lehrer, die gesagt haben, wegen meinem Fach wirst du nicht jetzt hier Probleme bekommen. Du kannst machen, tun, was du wirst nie schlechter als 4 stehen bei mir. Es gab auch solche Lehrer und Lehrer, zum Glück. Und so habe ich meinen Weg gefunden und dann Elektrotechnik angefangen zu studieren an der Uni Bochum und geschafft, Studium beendet, Promotion. Das war die Betroffenheit, die ich hatte, warum vielleicht die Geschichte sich so entwickelt hat die letzten Jahre. Es gab aber auch vielleicht, sagen wir mal, wenn wir von dem Begriff Sozialunternehmertum sprechen, vielleicht war das der soziale Teil, den ich erleben musste. Manchmal sage ich auch, da experimentierten Leute mit uns, ja, so mal hinschmeißen quasi ins Deutschland und dann wieder zurück in die Türkei, dann wieder zurück in Deutschland. Gucken wir mal, wo die Grenzen der Menschen sind, so ungefähr. Habe ich den Eindruck gehabt, ehrlich gesagt. Das war nicht unbedingt einfach. Wir hatten wirklich Glück gehabt. Der Teil, was Unternehmen betrifft, Unternehmertum betrifft oder Unternehmerische betrifft, habe ich mit meinem Vater auf dem Trödelmarkt gelernt. Also er hat mich als ich 18 geworden bin, mitgenommen auf Trödelmärkte und samstags. Und dort durfte ich auch mit meiner Schwester, auch meinem Bruder, durften wir den ganzen Tag Trödelmarkt arbeiten. Und wenn man auf dem Trödelmarkt arbeitet, das darf man nicht unterschätzen. Ja, da muss man Einkauf, Verkauf, Marketing, alles Mögliche sich beschäftigen. Das war kein Großunternehmen, das war ein Reisegewerbe, ein kleines Unternehmen. Aber wir konnten mit vielen Sachen uns beschäftigen und diesen Teil, also diesen sozialen Teil, dann diesen unternehmerischen Teil, hinzu kam auch der, ich sag mal, der Teil, wo man viele Diskussionen starten durfte in der Familie auf dem Trödelmarkt, also am Stand. Haben wir angefangen mit meiner Schwester und meinem Bruder, mit meinem Vater zu reflektieren. Also wieso ist es so, wie es ist? Wir hatten Diskussionen. Es gab Zeiten, wo wir nicht gut verkauft haben, in der Kälte standen mit 5 Pullover, aber wir brauchten Diskussionsthema und wir haben philosophiert, über Psychologie gesprochen, über Menschen gesprochen, Gesellschaft und all das ist sozusagen meiner Meinung nach, dass es zusammengekommen ist. Am Ende ist es Chancenwerk sozusagen auf die Welt gekommen und jetzt ziehen wir die Sache auch mit der Familie gemeinsam. Vielleicht kann man das so erklären, wie das dazu gekommen ist.
Das ist super spannend.
Mir ist aufgefallen, dass auf eurer Webseite auch steht, wir glauben daran, dass Lernen keine Grenzen hat. Und ist das darauf bezogen, also das, was du gerade meintest, die Grenzen der Menschen austesten im Zuge des von dir eben beschriebenen?
Ja. Also ich glaube, du hast da was wirklich Interessantes da ausgesucht, Vicky. Wenn ich jetzt ganz genau nachdenke, wie ich dazu stehe, so, also ich habe heute sogar mitgekriegt, als meine Frau ein Vico gemacht hat, wo auf der anderen Seite Lehrer und Lehrer gesagt haben, ja, die Kinder haben jetzt ganzen Tag, sitzen die am PC, nochmal Chancenwerk, Lernförderung digital würde die Kinder kaputt machen. So oder ähnlich wurde das formuliert. Da ist der Moment, wo ich immer denke, so, warum sind wir so extrem vorsichtig? Also, weil wir so vorsichtig sind, haben wir manche Kinder auf der Strecke gelassen. Also, wir müssen manchmal die Sache auf den Punkt bringen. Also, wenn ein Kind nicht gut genug ist, dann muss man sagen, das Kind ist nicht gut genug. Leider muss das Kind etwas mehr tun. Nur dann hat das Kind eine Chance, wieder aufzuholen. Aber wenn ich immer, das ist nicht allgemein so, aber ich will nur sagen, das ist nur ein Fall, wo ich wieder wirklich auf die Decke gehe. Wenn ich ein Problem habe, wenn ein Kind ein Problem hat, dann muss das Kind 3-mal, 4-mal, 5-mal so viel tun, damit das Problem weg ist. Und wenn ich das Kind aus unterschiedlichen pädagogischen oder was auch immer Gründen schützen versuche, dann wird das Kind ja nie die Chance haben, nach vorne zu kommen. Also manchmal, wenn man nicht aufgepasst hat, ein bisschen Pause gemacht hat und aber die anderen in so einem Rennen ein bisschen weiter sind, dann muss man einfach sich anstrengen und doch den Anschluss wieder bekommen. Das ist so. Und ich habe das auch in diesem Internat, ich muss zugeben, wir waren talentiert auf diesem Internat, aber im Internat habe ich auch gesehen, dass man sehr hohe Ziele setzen kann, mehr, also wir hatten 8 Stunden Unterricht plus 3 Stunden und 15 Minuten Lernphasen am Tag, ja die ganze Woche lang, jeden Tag 8 Stunden und 3 Stunden 15 Minuten Lernphasen. Das begann 6.45 Uhr. Das ist, weiß ich nicht, so kann man auch, also wir sind nicht kaputt gegangen, okay, wir hatten ein paar Talente, sage ich immer wieder, betone ich, aber so kann man auch viel rausholen aus sich. Und ich glaube, Wir schicken an die Eltern falsche Signale, wenn wir eher sagen, ja, das Kind kann nicht, aber ist nicht schlimm, lassen wir es mal so sein und das wird schon. Das ist, glaube ich, ein falsches Signal. Also man muss über das Problem mal reden, ja, und dann auch überlegen, dass das Kind mehr tun könnte, ohne dass das Kind darunter leidet. Man kann ja auch etwas konditionieren. Also das Kind, also Walter, vielleicht kannst du es am besten vergleichen. Ich kann es sogar sehen. Damals haben wir viel mehr Hausaufgaben bekommen und jetzt ist es so, ja, mach das nicht mehr und dann ist es zu viel und ich weiß nicht. Also ich glaube, üben ist sozusagen ein Schlüssel für Erfolg. Also wiederholen und so weiter und nicht nur immer versuchen zu schützen. Nicht, ich meine nicht, Vicky, dass viele so sind, was ich da beschreibe oder so denke, aber ich meine, es gibt, wir dürfen nicht an Grenzen denken, also wir gehen auch mal an unsere Grenzen. Auch bei in der Organisationsentwicklung sage ich das immer, immer in der Komfortzone sich bewegen, das ist zwar sicher, aber irgendwann auch langweilig und wir werden ruhig und dann akzeptieren dann, sind wir auch zufrieden irgendwann mit dem, was wir machen, aber wenn man an die Grenze geht, dann wird es spannend, dann kann man auch die Grenzen noch erweitern, ja, und so denke ich auch, dass man mit Kindern und Jugendlichen auch sowas machen kann. Und da kommt man das Wort, ganz großes Wort bei mir hoch, dieses Zumuten. Also man muss den Kindern und Jugendlichen, auch Mitarbeitern, mehr zumuten und nicht sofort sagen, ach, das ist schwierig, das kriegst du nicht, sondern ich glaube, dass du das schaffst. Ja, lass uns gemeinsam anpacken. Ich begleite dich dabei und lass dich nicht alleine. Ja, es gibt nichts Schlimmeres als einfach ihnen die Hand geben und sagen, mach, und wenn du es nicht schaffst, dann bist du doof und versage. Darum geht's nicht. Also es geht hier um eine Begleitung, um an jemanden glauben. Ich glaube, dass du das hinkriegst. Ja, so ein Zehnklässler, der schlecht in Deutsch ist und Englisch, dem glaube ich einfach, dass er vielleicht in Mathe mit seiner 3 einem Fünfklässler, einem Syrern helfen kann. Und vielleicht, weil er Türke ist oder weil er Deutsche ist, die Beziehung aufbauen kann. Man muss an diese Menschen, an ihre Möglichkeiten, unentdeckte Potenziale glauben und denen das zumuten und auch mal mit denen sich trauen, mit denen mal etwas auf die Beine zu stellen. Das sind so die Grenzen, wovon wir da reden, was uns bewegt. Diesen Satz habe ich bestimmt nicht gewählt in der Internetseite, aber ich glaube, das ist etwas, was uns Gesamtorganisation bewegt in der Organisation. Mhm.
Ja, ich hatte, also jetzt gerade als du das Beispiel erzählt hast, habe ich gedacht, ja, es ist, ich habe mir das im Vorfeld auf dem Podcast überlegt, es ist natürlich ein hochpolitisch aufgeladenes Thema, zu dem jeder eine Meinung hat, natürlich auch. Und das ist ja auch eine schwierige Branche, in der ihr da unterwegs seid, nennen wir das mal so. Und jeder hat eine Meinung dazu, wie Bildung vermittelt werden sollte oder wie Bildung organisiert sein sollte. Aber was natürlich sehr interessant ist, das, was du zu Beginn meintest, dass es eben ein gesamtgesellschaftliches Thema ist, das uns alle betrifft. Und ich wundere mich immer wieder, ja, dass zwar viele Menschen dazu eine starke Meinung haben und dass es dann, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will. Also ich wundere mich immer wieder darüber, dass viele Menschen dazu eine starke Meinung haben und gleichzeitig dafür, dass es so ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, ja immer so gefühlt im Raum steht, es wird noch nicht genug getan, zum Beispiel vom Staat. Also die Frage ist ja auch, warum muss es denn Chancenberg geben? Warum bekommen die Schulen das selber nicht hin? Das ist ja...
Ja, ich denke, ich weiß, worauf du hinaus willst, glaube ich zumindest. Es ist keine Schande, dass Chancenberg gibt oder andere Organisationen, die jetzt in der Schule mitarbeiten. Ja, ja. Es ist gut so. Ja. Wir dürfen nicht sofort so pauschalisieren, warum kann Staat das Ganze nicht? Warum schafft Politik keine Lösung? Warum funktioniert das Bildungssystem nicht? Das ist meiner Meinung nach Bullshit. Das Bildungssystem funktioniert wunderbar, aber es hat große Systeme, haben Probleme. Und wir müssen uns auf die Probleme des Systems konzentrieren und nicht das gesamte System jetzt so in Frage stellen, dass die Teilnehmer und Menschen und Individuen dieses Systems, des Systems auch plötzlich an sich nicht mehr glauben oder denken, dass die wirklich schlechte Arbeit machen. Das stimmt nicht. Wir sind die besten Beispiele, dass unser Bildungssystem in Deutschland sehr, verdammt nochmal, sehr gut funktioniert hat. Mit unseren Geschichten. Es ist wirklich so, das Bildungssystem funktioniert, aber es hat große Systeme wie Bildungssystem und Gesundheitssystem und ich weiß nicht was System, haben Probleme. Und wir müssen uns auf die Probleme konzentrieren. Und das System an sich kann nicht von alleine aus der Betriebsblindheit heraus diese Probleme manchmal nicht sehen und kann nicht gleichzeitig das große System bewegen und dann aber auch auf das Kleine gucken. Wir können nicht mit einer Brille ganz weit weg sehen und ganz vorne sehen. Also es bedarf verschiedene Blickwinkel, verschiedene Menschen, verschiedene Auflösungen, um ein Problem zu lösen. Und wenn ich mich an die Chance merke, in einer Klasse mit 10 Kindern, wo ich 3 ältere Schüler als Helfer und einen Studierenden, den ich ausgesucht habe, packe, 1:4 Relation, was für ein Luxus. Natürlich muss ich dann genau das Kind in die Hand nehmen, was große Probleme in dieser Schule hat. Aber dann kann ich mir das auch erlauben. Ich habe auch Kopf und Zeit dafür. Das kann ich doch nicht von einem Lehrer oder Lehrerin, die mit 30 Kindern in einer Klasse mit weiß nicht wie viel Lernplan technisch alles machen muss und dann nochmal in der Klasse 30 Schüler gibt es 10 Sprachen, die gesprochen werden zu Hause, Muttersprachen, und dann sitzen dann auch 3 Kinder, die kaum verstehen, was da los ist, und 3, die noch nie vernünftig konditioniert sind, in einer Gruppe zu arbeiten, und dann erwarten wir, dass das große System das lösen kann. Das geht nicht. Wir müssen aufhören. Das ist genau die Grenzen. Wir müssen wissen, was wir haben, was wir nicht haben, und müssen ganz genaue Strategien entwickeln und nicht sagen, warum kann das nicht? Das wird es nie können. Und unser Ziel ist auch nicht, dieses System schlecht zu machen und denen zu zeigen, wie es geht. Nein. Unser Ziel ist, wir dienen für die Schulen. Das ist unsere Haltung. Im gesamten Chancenwerk ist genau diese Haltung. Ich diene für die Schule, für die Lehrer und Lehrer. Wie diene ich? Indem ich einfach dabei bin und denen helfe, wenn die ein Problem haben. Das sind die Experten. Die Schulen sind die Experten. Die Lehrer und Lehrer sind Experten. Ich bin doch nur ein Ingenieur. Was weiß ich von Pädagogik? Ja, das sind doch die Experten. Die machen ihre Arbeit und ich muss die unterstützen, damit sie ihre Arbeit vernünftig machen. Das ist unsere Haltung. Und wenn wir so an die Sache rangehen, dann stärken wir die Schulen. Dann stärken wir das Bildungssystem. Dann können wir die Löcher identifizieren und die zuschließen. Und dann hoffen, dass alle Kinder durchkommen. Trotzdem werden nicht alle Kinder durchkommen. Trotzdem werden wir Verlierer des Systems haben. Das ist immer so gewesen, das wird auch so bleiben.
Also, das war ein richtig tolles Plädoyer, Murat. Sehr beeindruckend. Ihr seid, das habe ich vorhin irgendwie so, ich glaube, ihr seid an 40 Schulen. Wann seid ihr?
90 Schulen.
90 Schulen.
Ist verglichen mit 40.000 nichts, aber im Vergleich relativ doppelt so viel.
Ja, genau. Aber wann seid ihr an 1.000 oder an 2.000 oder an 5.000 Schulen dran?
Ja, wir sind
das planen Konzept wäre es wert aus meiner Sicht.
Ja, wir planen das. Also vielleicht ein paar Sätze zu dem Gründen, warum wir in 17 Jahren so wenig geschafft haben. Erstmal ist es eine exponentielle Entwicklung. Also wenn man noch nie etwas aufgesetzt hat mit Organisationsentwicklung, wir haben angefangen mit 400 Euro aus der Tasche im ersten Jahr. Und die Zahl habe ich gerade genannt, womit wir gerade uns bewegen. Also da muss man hinkommen. Wir hatten vorletztes Jahr große Probleme, Krisen würde man sagen, in der Organisation. Das ist eine typische Organisationsentwicklung. Dann habe ich meinen Mitarbeitern gesagt, in einer Phase, wo ich wirklich nicht mehr wusste, in meine Geschäftsleitung eine Nachricht geschickt habe, gesagt, so, was ist los hier bei uns? Ja, so, wieso ist das so? Dann hat mein Mitarbeiter geantwortet, gesagt, Murat, wir sind mitten in Pubertät. Was erwartest du?
Ja, die organisationale Pubertät.
Genau, da waren wir 15, 16 Jahre alt. Also was erwartest du, sagst? Das ist normal. Ja, also wir haben rumgetobt, wir haben experimentiert, wir waren wild und so weiter und so fort. Wir wollten keine Beständigkeit, wir wollten alles neu machen und. Also das gehört dazu. Also es braucht, wie ein Mensch es braucht eine Organisation über die Jahre hinweg, gewisse Sachen muss man lernen. Organisationskultur braucht Zeit. Und ich glaube, das war, also erstmal waren wir damit beschäftigt, und in dieser turbulenten Zeit kann man nicht einfach mal mehr schon erreichen können. Aber wir haben auch, wenn man jetzt linear denkt oder auch ein bisschen exponentiell denkt, von mir aus quadratisch, dauert es noch ganz viele Jahre, bis man alle Schulen erreicht. Und daher haben wir jetzt anders angefangen zu denken, nämlich, was müssen wir tun in der Organisation, damit wir vielleicht die 1.000 Schulen in 3 Jahren erreichen? Das ist die Frage, die man klären muss. Und da geht es darum, wir haben verschiedene Modelle entwickelt, wie kann man die Lernkaskade Schulen zeigen, wie es geht. Also wie kann ich Lehrer und Lehrer einfach in die Hand geben, ohne dass wir präsent sein müssen vor Ort.
Genau.
Welche Modelle muss ich entwickeln, dass es im Unterricht selbstverständlich ist, dass zum Beispiel ältere Schüler mit den jüngeren Schülern im Stundenplan zeitgleich Zeit haben. Also dass im Stundenplan so konzipiert ist, dass der ältere Schüler mit dazu kommt. Ja? Ja. Wie kann ich das aufsetzen, dass Berufsfeldpraktikanten, die Lehramt studieren, in einer Schule aktiv sein können, also institutionelle Kooperation mit Universitäten. Ja, das ja. alles setzen wir gerade auf. Wir haben den größten Partner jetzt bekommen aus das Bundesland Bremen. Mhm. Und die haben gesagt, die würden gerne, dass wir digital Abschlussklassen unterstützen. Wir haben mit 26 Schulen jetzt gerade Kooperation in Bremen. Wir haben dort über 300 gerade, wahrscheinlich bald 500, alleine Abiturvorbereitung machen wir aus der Ferne. Und das sind Dimensionen, die plötzlich, also wenn ich mit 26 Schulen den Schülerinnen und Schülern Unterstützung leiste, heute schon, ja, seit einem Monat, ist es sehr einfach, also da hört ihr schon 26 neue Schulen, das ist schon ein Drittel von dem, was wir in 17 Jahren geschafft haben.
Genau.
Das war innerhalb von einem Monat möglich gewesen. Und ich glaube, also, die nächsten kommen jetzt und das wird aussauen. Wir müssen aufpassen, nicht in den Größenwahn quasi uns verlieren, in der Größenwahn, sondern Qualität ist das A und O, das ist das Wichtigste.
Ja, also das ist ja sehr spannend. Ihr habt jetzt sozusagen vom Ziel her gedacht, ne? Habt gedacht, okay, was müssten wir tun oder genau. Wie müsste ein Modell aussehen, wenn wir 1.000 oder 5.000 Schulen haben wollen? Und das ist ein ganz anderer Ansatz, als wenn ihr sozusagen bottom-up-mäßig vorgeht und sagt, wir haben was bisher geklappt hat und das skalieren wir hoch. Ne?
Der Grund ist ganz einfach, Walter, wir haben nicht so viel Zeit, das Leben ist so kurz und da sind noch ein paar Jahrzehnte jetzt und wir müssen zügig, effizient dieses Leben nutzen, also ich persönlich, ja, und mein Team und auch in der Organisation, wie können wir das weitergeben, wie können wir das beibringen? Loyalität ist unglaublich wichtig, ja, mit den Menschen arbeiten, loyal zu sein, Loyalitätsketten entwickeln, das heißt, ich muss nicht mit jedem Mitarbeiter sehr nah sein, aber wenigstens jemand, also der Vorgesetzte, muss sehr loyal und vertrauensvoll mit diesen arbeiten. Solche Ketten entwickeln wir, dass wir quasi effizient wachsen können und uns auch vorbereiten können für diese Ziele.
Also das ist wirklich toll, dass du jetzt zu diesem Teil übergeleitet hast, der für mich auch noch spannend ist. Wenn ihr 50 feste Mitarbeiter habt und das gerade von euren Themen gesprochen, eure organisationalen Pubertät, in der ihr gerade steckt oder wart, auch jetzt auch langsam erwachsen werdet. Und das ist ja Organisationsentwicklung. Und mich würde interessieren, wo steht ihr denn da aktuell gerade? Also wie kommt ihr zu Entscheidungen? Wie geht ihr mit Konflikten um? Wie organisiert ihr euch? Was heißt für euch, du hast gerade Loyalität gesagt, es gibt andere Werte noch, Vertrauen, Offenheit, Transparenz, all diese ganzen Dinge. Wie geht ihr damit um aktuell? Oder was sind auch eure Learnings, wie man so schön sagt, aus dieser Diskussion, die ihr gerade führt?
Also wir haben eine Geschäftsleitung mit 6 Personen insgesamt und da bin ich auch dabei als Geschäftsführer. Also 5 und ich. Das sind Menschen, die aus der, ist aber seit Jahren dabei sind. Also die entweder Ideengeberin waren oder sind Mitgründer waren oder als Praktikant gearbeitet haben. Das sagt schon einiges aus. Also bei uns kann man von ganz unten als Praktikant anfangen, aber dann bei uns bis zur Geschäftsleitung schaffen. Das ist die Aussage, die Botschaft, die wir wirklich auch konkret aussprechen. Und diese Menschen sind, ich glaube, was uns verbindet, ist dieses unglaublich hohe Vertrauen an die Menschen, an uns insgesamt im Team, in der Geschäftsleitung, aber auch, wie wir miteinander loyal umgehen. Ja, und aber auch, wie wir Fehlerkultur leben und auch Vertrauen. Also es darf auch mal was falsch gemacht werden bei uns. Weil
was heißt denn für euch Fehlerkultur zum Beispiel?
Es ist ganz
wie
einfach.
Wie oft darf ich bei euch den gleichen Fehler denn machen, bevor ich rausschmeiße?
Ja, ich glaube, bevor ich rausschmeiße, also so ticken wir nicht, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich glaube, den gleichen Fehler sollten wir nicht öfter machen. Das auch im privaten Leben nicht. Das ist nicht gut. Ja, das ist ärgerlich. Es ist so die Haltung, die dahinter steckt, was ich meine. Also wenn ein Mensch sich an die Grenze der Möglichkeiten sich bewegt, dann ist es völlig natürlich, dass er mal ausrutscht. Ja, dass er mal sich, wenn er da an diese Grenze, ich habe den Tisch vor mir jetzt gerade, ich gucke immer an die Ränder, wenn man an den Rändern sich bewegt, dann rutscht man auch mal runter. Passiert. Ja, das ist nicht schlimm, solange du an deine Grenzen bist. Wenn aber jemand in seiner Komfortzone mitten auf dem Tisch, mitten im Tisch quasi runterfallen hinkriegt, ja, dann frage ich mich, wie hat er das geschafft? So, was hat er gemacht mit dem Tisch? Ja, so, das ist, also, ja, es ist das Gleiche. Man landet auf dem Boden, aber aus woher kommt man und landet man auf dem Boden? Das ist die große Frage. Und deswegen ist Fehler machen natürlich erlaubt, aber wie ist dieser Fehler entstanden? Ist der Fehler entstanden, weil ich eine Person aufgrund Zeit einem großen Projekt zugemutet habe und gegeben habe, obwohl ich nicht alles kalkulieren konnte, aber diese Person seit 10 Jahren alles tut, um das richtig zu machen, aber dort nicht alles tun konnte, weil er oder sie etwas übersehen hat. Das ist ein anderer Fehler, als wenn ich jemanden aus dem Team heraus etwas gebe, was 10 Jahre wiederholt wird und er macht das halt immer wieder falsch. Das ist wieder was anderes. Das heißt, wenn man den Menschen viel zutraut, dann muss man gleichzeitig genauso, fast korreliert, auch Fehler erlauben. Ja, und wenn man den Menschen das beides gibt, also du tobst dich, wie du willst, ich vertraue dir, ich traue dir das zu. Aber wenn du Fehler machst, ist es blöd, aber darfst du. Wenn du diese beiden Elemente gibst, dann hast du junge, wilde Menschen, die sich wirklich an ihre Grenzen gehen versuchen. Und genau das brauchen wir. Ich brauche Menschen, die nie zufrieden sind, die immer an ihre Grenze gehen und sich jeden Tag mehr und mehr entwickeln möchten. Wenn man diese Haltung hat und das abgibt und dieses Delegieren, dieses Abgeben, das ist das Schwierigste, das ist das Erste, was man lernen muss, meiner Meinung nach, aber auch das Schwierigste. Und diese Kultur, diese Denken weitergibt an die Mitarbeiter, dann geben diese Mitarbeiter genauso, weil es kommt ja immer mehr. Die wollen ja noch wilder und noch mehr machen und dann wissen die, die müssen wieder abgeben. Und wenn man so immer, deswegen sagte ich gerade die Loyalitätskette, diese Loyalitätskette entsteht und das hält einfach im wahrsten Sinne des Wortes als Kette das Ganze fest.
Zum Schluss, Murat, stellen wir immer die Steve Jobs-Frage, nämlich was sind die drei wichtigsten Dinge, die du unseren HörerInnen mitgeben möchtest? Was sind die drei Punkte, um die es aus deiner Sicht geht?
Also ich könnte über viele Punkte sprechen, aber ich glaube, wenn man sich auf drei beschränken muss, die habe ich gerade auch sehr prominent immer wieder genannt. Ich finde, das Zumuten, Zutrauen und Fehler erlauben, das ist ein Punkt, was zusammengehört. Vertrauen schenken, das Gefühl geben, du gehörst dazu, ich glaube an dich, du bist dabei, so wie du bist als Wesen, mit deinen Fähigkeiten, Schwächen, Stärken, du bist ein Teil des Ganzen. Dieses Vertrauen schenken ist unglaublich wichtig. Das wäre der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, nicht zu unterschätzen, ist Loyalität. Also Loyalität fordern und nicht, wenn du willst, sondern es gehört dazu. Ja, im gesamten Unternehmen, lückenlos, bedingungslos, in jedem Team, in jeder Beziehung. Es geht nur um die Sache, nicht um dich, nicht um mich, nicht um irgendwas hier, sondern um die Sache, um die Mission, die wir gesetzt haben. Entweder bist du dabei, dann bitte ganz, oder du bist gar nicht dabei, dann bitte geh.
Ah ja, okay, also auch sowas wie Commitment dann. Ja. Die Verbindung, alles klar.
Vielen, vielen Dank, Murat, für die drei Punkte. Ich finde, du hast recht mit dem, was du sagst, insbesondere mit dem, dass wenn man Leuten was zutraut, das eine sich selbst erfüllende Prophezeiung wird. Und das ist ein unheimlich guter Ansatz für eigentlich alles im Leben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute und für deine Antworten und die Einführung in das Chancenwerk.
Ich danke euch. Ihr habt doppelt so viel Zeit investiert für mich.
So, und an euch da draußen, die ihr das gerade gehört habt, wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid und freuen uns umso mehr, auch wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zu New Social Economy. Macht es gut, bleibt gesund und bis bald.
Ciao. Tschüss.